Aber jetzt zurück zum Theater, zurück zu euren Stücken, die ihr mitgebracht habt als betreuende Dramaturgen. Wir haben ausgemacht, dass wir starten mit dem Abendspielplan und mit dem Stück, das als erstes Premiere hatte von den dreien, die wir heute besprechen. Die Antigone des Sophokles ist ja eine besondere Konstellation. Also die hölderlinsche Übertragung für die Bühne bearbeitet von Bertolt Brecht. Was bringt diese Konstellation Hölderlin-Brecht mit dem alten griechischen Stoff da Besonderes zusammen?
Ja, Brecht hat eigentlich das gemacht, was man immer sonst von Regisseurinnen oder Regisseuren verlangt. Er hat eine ganz klare Setzung vorgenommen und er hat auch den Sophokles relativ stark verändert. Er hat auch in die Geschichte relativ stark eingegriffen. Bei der Brechtschen Variante ist eigentlich der große Unterschied, dass sie sich sehr stark auf Kreon konzentriert und dieses Regime, was er aufbaut, der Gewalt, ein System, was eben auf Unterdrückung basiert, was auf Mitläuferschaft basiert, auf Volksverdummung. Und das hat natürlich ganz klar damit zu tun, dass Brecht diese Antigone schreibt, als er aus dem Exil zurückkommt. 1947 ist er wieder in der Schweiz und bekommt da eben eigentlich durch eine Zufallsbegegnung mit einem Theaterproduzenten, der da auch im Exil gelebt hat, Hans Corjell, die Möglichkeit, an einem ganz kleinen Theater in Chur, was eben auch so als Kino in Betrieb war, zu arbeiten. Das ist eigentlich der Neustart für Brecht in Europa und bearbeitet dann eben den Antigone-Stoff. Bei ihm ist Kreon eben eine Figur, die Hitler-Züge trägt, die einen ungerechten Raubzug gegen Argos führt, auf Argos Erzgruben. Das ist eine ganz große Veränderung im Vergleich zum Sophokles. Und genau, erklärt sich eben aber natürlich aus der Geschichte, die er gerade erlebt hat.
Und ja, du hast schon die Grundzüge der Geschichte skizziert. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen die Story erzählen?
Die Story, genau. Also dazu muss man dann vielleicht ein bisschen ausholen, deswegen war ich gerade ein bisschen unsicher, wie groß wir den Bogen machen sozusagen. Aber in der sophokleischen Antigone ist es eben so, dass es eine Vorgeschichte gibt. Eben Antigone ist ja eine Ödipus-Tochter. Ödipus hat zwei Söhne, Eteokles und Polyneikes. Und als Ödipus stirbt, verfügt er eigentlich, dass seine beiden Söhne, Eteokles und Polyneikes, eben abwechselnd Theben regieren sollen, immer im einjährigen Turnus. Die Idee ist in der Theorie vielleicht gut, funktioniert in der Praxis aber nicht. Einer der beiden Brüder will die Macht nicht wieder abgeben und daraufhin versammelt der andere ein Heer, verbündet sich mit den sogenannten Sieben gegen Theben, sieben Stadtstaaten, Argos ist darunter, und zieht auf Theben. Und dann kommt es in diesem Duell vor den Mauern der Stadt eben zum Zweikampf. Beide Brüder sterben und Eteokles, der für Theben gekämpft hat, soll dann eben als Held bestattet werden und Polyneikes, der als Angreifer auf Theben dann gefallen ist, soll eben vor den Mauern der Stadt verwesen. Also es wird beschrieben, dass dieser Leichnam eben vor den Mauern der Stadt schon irgendwie beginnt zu verfallen, dass schon die wilden Tiere kommen und beginnen, diesen Leichnam zu fressen. Und und da setzt dann eigentlich die Handlung des Sophokles ein. Und Antigone stellt, also genau, und Kreon verfügt, also hat dieses Gebot in die Stadt verkündet und Antigone stellt sich gegen dieses Gebot. Sie sagt, nee, ich bestatte meinen Bruder, ich richte mich nach der Tradition, ich richte mich nach dem Gebot der Götter, was ja natürlich bei den Griechen auch immer eine ganz große Rolle spielt, und ich nehme auch die angedrohte Todesstrafe von Kreon in Kauf. Und ich achte halt eben dieses Gebot, den Bruder zu bestatten, höher als das des Herrschers. Und dann entspinnt sich eben dieser Konflikt zwischen Kreon und Antigone, an dessen Ende sie dann auch eben gesteinigt wird und umkommt. Und in der Brechtschen Variante haben wir eben, wie gesagt, diesen ungerechten Raubzug von Kreon auf Argos Erzgruben. Also es geht um Rohstoffe, auch eigentlich ein ganz heutiges Thema, werden wir später sicherlich auch noch drüber sprechen. Und genau, und es ist eben dieser ungerechte Angriffskrieg, in dem beide Brüder auf der Seite von Theben kämpfen gegen Argos. Und Eteokles, der fällt in diesem Raubzug, und Polyneikes sieht den Bruder sterben, ist davon emotional aufgewühlt und will eigentlich desertieren. Also er will dann zurück in die Stadt und wird aber auf dem Weg vom Schlachtfeld von Kreon getötet. Und genau, und da ist dann aber eben die gleiche, dann das übernimmt dann Brecht von Sophokles, da haben wir dann wieder die gleiche Setzung, dass Kreon den einen als Held begraben will und den anderen als Deserteur, als, er nennt ihn die Memme, Polyneikes, eben vor den Mauern der Stadt verwesen lassen will. Und auch da setzt dann die Brechtsche Antigone ein, aber eben vor den veränderten Vorzeichen. Und was auch noch ein ganz wichtiges Motiv in dieser Brechtschen Antigone ist, dass der Sieg permanent ausgerufen wird. Also das ist auch sozusagen ein Motiv, was er natürlich aus der Historie übernommen hat, dass Kreon eigentlich die ganze Zeit behauptet in Theben, dass der Sieg nahe ist und es fehlt nur noch ein ganz kleines, um Argos halt eben endgültig zu vernichten. Oder beziehungsweise er beginnt eigentlich diese Geschichte mit dem ganz berühmten Satz, so Argos ist nicht mehr. Und im Laufe des Stückes stellt sich immer stärker heraus, dass da natürlich noch lange nicht diese Schlacht gewonnen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Druckpunkt halt natürlich auch für diesen Herrscher und auch für das Volk, die dann natürlich eigentlich auch ein Interesse an diesen Rohstoffen haben, aber sie wollen eigentlich auch gerne, dass die Söhne der Stadt natürlich zurückkommen. Und das ist dann was erheblichen Druck auf diese Herrscherfigur ausübt.
Durchhalteparolen im Endeffekt
genau,
dann auch.
Ja, genau. Viele Durchhalteparolen und und eben auch eine Verschleierung natürlich von den tatsächlichen Tatsachen, die da eigentlich draußen in Argos stattfinden.
Welche Hölderlin hat die Übersetzung geliefert? Was ist die Sprache von Hölderlin? Ist ja auch keine einfache.
Nee, das ist überhaupt keine einfache Sprache. Es war auch in der Produktion, ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir probieren immer so zwischen 6 und 8 Wochen eigentlich. Und in der Produktion saßen wir sehr lange am Tisch, haben natürlich sehr lange über diesen Text gesprochen und auch versucht, uns diese sehr rätselhaften Bilder erstmal zu erschließen. Es gibt dann, keine Ahnung, die auf dem Meer rauschenden, sausenden Häuser oder so, wo man dann erstmal dahinter kommen muss, er meint Segelschiffe oder es gibt so ganz viele auch wunderschöne sprachliche Bilder natürlich. Es macht auch einen großen Reiz dieser Übersetzung aus, aber natürlich ist es ein großer Teil der Arbeit, dass man diesen Text erstmal selber versteht und ihn dann auch im Idealfall so spricht, dass ihn auch andere Leute sich erschließen können. Oder hat auch noch Eingang in die Inszenierung gefunden, dass wir in einem Teil des Probenprozesses den berühmten Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Das ist ein ganz berühmter Chor eben in der sophokleischen Antigone, wo eben auch zum Beispiel dieses Bild mit den sausenden, mit den geflügelten, geflügelte für die Segelschiffe, geflügelten Häusern vorkommt. Und wo diese Bilder von den Schauspielern und Schauspielerinnen dann in Gesten übersetzt wurden. Eigentlich erstmal als Versuch, sich das zu erschließen und auf eine Art konkret zu machen. Und das hat dann aber zum Beispiel auch Eingang in die Inszenierung gefunden, diesen Versuch, sich diesen Text zu erschließen, dass das einfach auch Teil des Endprodukts dann ist, was man auf der Bühne sehen kann.
Dass der Text noch bebildert wird durch Gesten.
Ja, genau.
Zusätzlich.
Oder beziehungsweise der Text kommt dann nicht mehr vor und ist ersetzt. Also es ist dann ein stummes Spiel, in dem halt diese Gesten, man kennt dieses Element vielleicht aus Arbeiten von Pina Bausch oder so, die hat das viel verwendet, da dann sichtbar ist.
Das war euer quasi Produktionskniff, Eingriff. Wie viel habt ihr sonst noch verändert dann im
Das war einer, sonst ist es sehr, was wir gestrichen haben, ist das Vorspiel, das wird aber auch in den meisten Inszenierungen gestrichen. Es gibt eigentlich noch ein Vorspiel, was im Luftschutzkeller spielt, also der Rest der Handlung ist sozusagen zeitlich nicht verordnet, aber Brecht hat eben dieses Vorspiel geschrieben, wo zwei Schwestern eben sich auch im Luftschutzkeller befinden und dann die Frage ist, ob sie ihren Bruder, einen desertierten Soldaten, eben aufnehmen oder nicht, der dann auch hingerichtet wird als Deserteur. Das hat Brecht wahrscheinlich eben gemacht, um es nochmal ganz konkret zeitlich zu verorten. Das haben wir gestrichen. Und sonst haben wir, es gibt zum Teil sehr, sehr kryptische Passagen von Brecht, wo wirklich die Literaturwissenschaft auch sehr ratlos ist, weil er diesen Hölderlin nicht vereinfacht hat, sondern in manchen Momenten wirklich einfach noch verkompliziert hat. Also er imitiert diese Sprache und er imitiert diese Sprache auch sehr gut in Teilen, aber es gibt dann eine Passage über die lachmythischen Brüder, wo er noch wie so eine mythische Geschichte erfindet, für die es einfach kein Vorbild gibt. Und bisher, genau, ist es auch keinem Literaturwissenschaftler oder Literaturwissenschaftlerin, soweit ich weiß, gelungen, diese Passage irgendwie sinnhaft zu füllen. Die ist dann zum Beispiel auch noch dem Rotstift zum Opfer gefallen. Sonst ist es eine Inszenierung, die sehr auf die Sprache konzentriert ist. Also wie gesagt, es war eine extrem intensive Auseinandersetzung mit dieser Sprache und das sieht man dann auch in der Inszenierung, dass es eine wirklich sehr auf die Sprache konzentrierte Arbeit ist, in einem weitgehend leeren Raum auch. Und das, was dann inszenatorisch außer dieser Arbeit an der Sprache gearbeitet ist, sind eigentlich verschiedene Konstellationen im Raum. Weil ganz entscheidend bei dieser oder bei diesem Text und dann auch bei der Inszenierung ist die Rolle des Chores. Also das sind die Bürger von Theben, bei Sophokles oder auch bei Brecht sind das eben die zu Hause gebliebenen, die Alten von Theben, die nicht in den Krieg gezogen sind und die noch übrig sind und die jetzt eben auf die Rückkehr der Jungen warten. Und da ist eigentlich interessant zu sehen, wie die sich immer in unterschiedlichen Gruppen formieren. Also die sind eigentlich wie freie Radikale im Raum und verbünden sich dann halt natürlich immer zu anderen Konstellationen, weil es dann am Ende natürlich auch die große Konstellation dann oder das Zusammenfinden des Chores ist, des Volkes, wenn man so will, die dann natürlich auch den Tyrannen stürzen.
Die singen?
Die singen nicht.
Die sprechen chorisch.
Ja.
Es ist ein antikes Stück, also wir haben die Zeit von Hölderlin und dann haben wir die Zeit von Brecht. Und wie kommt die heutige Zeit drin vor oder welchen Anknüpfungspunkt liefert ihr zur heutigen Zeit? Du hast die Rohstoffe angesprochen, den Rohstoffkrieg.
Genau, das war zum einen ein ganz wesentlicher Element oder ein wesentliches Element, weil man sich am Anfang natürlich auch fragt, welche dieser vielen Übersetzungen oder vielen Bearbeitungen der Antigone spielt man? Und es war für unsere Regisseurin Juliane Kahn eben, gab es eigentlich zwei große Themen und das eine war eben dieser Krieg des ungerechten Herrschers oder dieses Begehren nach Rohstoffen, was das Volk auch zu weiten Teilen auch erstmal mitträgt. Also es ist nicht so, dass Kreon da jemanden zwingt, sondern es gibt da auch erstmal eine ganz große Unterstützung natürlich in der Gesellschaft, die gezeigt wird, die da auch großes Interesse haben. Er sagt an einer Stelle so, ah ja, aber von euch hat mir auch niemand diese Erzplatte zurückgeschickt, die ich euch aus Argos mitgebracht habe. Also behalten wollen sie dann schon diese Rohstoffe auch alle gerne oder Teil an diesem Reichtum haben. Und das andere ist, was Brecht oder was auch Hölderlin macht, ist, dass er das Schicksal weitgehend eliminiert. Also in der sophokleischen Antigone spielt das Schicksal ja natürlich eine sehr große Rolle. Der Fluch, der auf der Familie von Ödipus und von Antigone lastet oder den Ödipus auch an seine Kinder ja weitergibt. Das heißt, es gibt eine schicksalhaft vorherbestimmte Lenkung des Lebens durch Flüche, durch Götter. Das hat Brecht natürlich eliminiert und sagt, der Mensch ist sich selbst Schicksal. Also ungeheuer wird er sich selbst. Die Götter und Flüche braucht er tatsächlich nicht mehr. Der Mensch macht sich schon gegenseitig fertig. So einen anderen Feind braucht er nicht mehr. Und das ist natürlich auch was, was einem erstmal sehr nah ist oder was auch unserer Regisseurin sehr nah ist, dass man sagt, okay, welche natürlichen Feinde haben wir eigentlich oder wodurch wird unser Leben bestimmt? Und dass die Verantwortlichkeit auch bei den Figuren liegt. Also, dass man das nicht delegieren kann nach oben oder nach unten, wie in der griechischen Gesellschaft der Antike, sondern dass man da die Figuren auch in die Verantwortung nimmt.
Die hausgemachte Katastrophe.
Absolut,
sozusagen.
Ja.
Ja, mit keinem guten Ende, oder?
Nee, es endet schon tragisch.
Tragisch.
Da bleiben wir.
Es die Antigone des Sophokles am LTT. Nächste Aufführung am 28. Dezember, 25. Januar, 2. Februar und dann weiter ist noch nicht geplant, aber kann gut sein, dass es die ganze Spielzeit vollends durchläuft. Es ist auch nicht die totale Attacke auf Sitzfleisch, sondern in 80 Minuten relativ kompakt, ja?
Ja, und ich finde, es ist auch eine Inszenierung, die schafft auch in manchen Momenten sehr humorvoll zu arbeiten. Und noch ein Gedanke zum Tragischen am Ende, weil das natürlich auch eine große Frage ist. Am Ende steht natürlich schon der Untergang dieser Stadt und auch die Auslöschung Thebens. Also es ist klar, Argos steht vor den Toren, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ich glaube, das Ende ist auch bekannt. Und Theben wird eben ausgelöscht und dieser tyrannische Herrscher fällt auch. Und natürlich ist es auch eine Chance auf einen Neubeginn. Also es ist auch die Frage, die da, glaube ich, die ganze Zeit mitschwingt. kann man, gibt, also, oder die große Frage ist ja immer, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Und ich glaube, Antigone beantwortet die Frage eben mit Nein. Und die einzige Möglichkeit in dieser Gesellschaft, an dem Punkt, die uns da gezeigt wird, ist, eigentlich mit ihr alles in die komplette Katastrophe zu reißen. Und dann natürlich kann man die Hoffnung formulieren, dass danach ein Neubeginn kommt, der vielleicht anders aussieht.
Also ein bisschen Hoffnung am Ende des Tunnels, ja, ein Lichtlein. Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Bertolt Brecht am LTT in dieser Spielzeit, wie gesagt, 28. Dezember zum nächsten Mal.